Marvelous!
Wenn wir über die Hölle sprechen, wird es mal besonders hot.
Natürlich.
Nein, doch, natürlich.
Ja.
Ganz häufig. Wir haben ja schon mehrfach über die Hölle gesprochen, das war ja immer schon mal Thema. Du warst ja auch Gast bei mir.
Wir haben über From Hell gesprochen zum Beispiel.
Ja, und über Constantine.
Ah, richtig.
Wir erinnern uns. Mhm. Na, das sind ja alles so eine Ausgeburten des, man weiß es nicht, eigentlich ja des Bösen, aber sie sind am Ende nicht, wir werden es klären.
Bei Constantine zumindest nicht.
Ja, bei Hellboy ja auch nicht.
Richtig, darum
also,
wird es gehen, ja.
Und eigentlich... Oh, das ist fantastisch. Entschuldigung, dass ich schon wieder auf den Gedanken komme. Nein. Aber es ist wirklich, man muss Mike Mignola, der sich diese Figur 1993 ausgedacht hat, ja so ein bisschen Danke sagen, weil er da so antichristlich vorgeht. Und meine These oder das, was dahinter steckt, ist, sich Figuren auszudenken, die aus dem Antichristsein kommen, also aus dem wirklich Unchristlichen, aus dem Bösen. Und dann gut sind, die widersprechen Gott, die widersprechen der Kirche, oder sie widersprechen eigentlich viel mehr der Kirche als Gott. Mhm. Sie widersprechen der Kirche mit ihrer Annahme, dass sie die wahre Heilsbringung verkünden. Denn was ist das für eine frohe Kunde, wenn du aus etwas Schlechtem geboren wurdest und gut bist?
Ja, das ist interessant. Und genau das verhandelt ja diese Figur im Prinzip auch. Es verhandelt ja so ein bisschen die Frage, kann man eigentlich ausbrechen aus etwas, das so ein bisschen, naja, vorbestimmt ist. Also die Figur verhandelt dann ja auch in den Filmen sehr stark die Frage eigentlich, was macht jemanden gut oder böse? Ist es das Schicksal quasi oder ist es ja wie man erzogen ist, die Entscheidungen, die man trifft? Und da ist Hellboy sicherlich eine sehr interessante Figur.
Ja, was ist er denn? Ist er ein Dämon?
Ja, genau. Also er ist ja heraufbeschworen worden, so erzählen uns das zumindest die Filme von Guillermo del Toro, heraufbeschworen worden in einem Ritual, um eigentlich die Welt im Grunde zu vernichten. Also um ein Portal zu öffnen, durch das dann halt eben, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr den Namen, aber halt eben ein bösartiges Wesen, das dann halt eben die Welt verschlingt und dieses Ritual ist eben von den Nazis initiiert worden, um halt den Krieg, den sie verlieren, halt eben.
Das ist schon wieder eine wirklich kongeniale Konstruktion. Ja,
Nazis.
Dass der Mignola in seinen Comics die Nazis mit so urkirchlichen Elementen zusammenbringt,
ja, genau,
und so einem und diesem Teufels-Etwas.
Ja. Ja, genau, die Faszination für das Okkulte ist ja auch etwas, was den Nazis so ein bisschen nachgesagt
zumindest,
wird.
Ja, zumindest Teilen von ihnen.
Richtig, genau. Ja und deswegen ist Hellboy eigentlich der Weltenzerstörer. Also er soll eigentlich das Ende einleiten. Ein bisschen ungeschickt ist dabei, dass er offensichtlich als kleines Baby zu uns gekommen ist und dementsprechend halt erst erwachsen werden musste. Ja. Und er wird dann eben aufgezogen von
und
Professor
das ist es,
Blum.
Bei so einer okkulten Zeremonie ist er derjenige, der aus der Hölle hervortritt.
Genau.
Ja.
Er bleibt quasi.
Und er bleibt dann.
Ja.
Ja.
Genau, wird aufgezogen und wird, sagen wir mal, und lernt dann den amerikanischen Lifestyle im Grunde genommen kennen und lieben.
Ja.
Und dementsprechend ist er dann nachher, wird er nachher dann von einem Büro für paranormale Aktivitäten angestellt.
Charles Bukowski der Hölle, so ein
bisschen. Ja, tatsächlich ist er so ein bisschen.
Er ist so ein Tresen,
er liebt Zigarren,
so ein
Barfly. Bier, ja. Süßigkeiten, Katzen, ja. Also ist alles dabei. Und er hat auch ein ziemlich loses Mundwerk.
Ja, das stimmt. Er hat auch so einen richtigen Moralkodex, hat er auch nicht.
Nee, eigentlich nicht, genau.
Also am Ende begeht er ja, so lernt man ihn in allen Filmen kennen, hat er Missionen, wo er kämpft gegen die Diversigkeiten.
Genau.
Und auf dem Weg hin zur Erfüllung dieser Mission ist es manchmal unklar, auf welcher Seite er manchmal auch steht.
Ja, er wird zumindest ja auch immer stark verführt, sagen wir mal von der Gegenseite, doch sich ihn eigentlich anzuschließen, weil da kommt er ja eigentlich her. Also das ist ja genau eben der Konflikt. Hellboy kämpft damit, eigentlich seinen Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Er gehört nicht dazu, er wird immer so als Freak abgestempelt, er muss so ein bisschen im Verborgenen eigentlich arbeiten. Und also ein visuelles Zeichen dafür ist, dass er sich zum Beispiel seine Hörner abfeilt, ja, also um halt eben weniger aufzufallen, aber er ist natürlich immer noch ein roter Höhlen.
Und er hatte diese Smasher-Hand.
Genau, diese Steinfaust.
Ja. Da haben wir eine Figur, die dann auch am Ende des Tages auch sehr viel über Mensch und Umgang und Menschen im Umgang mit andersartigen, genau, Wesen zeigt. Denn er erfährt ja entsprechend viel Ablehnung. Mhm. Und er ist immer suspekt. Ne? Also er ist den Obrigkeiten ja auch immer in seinem Tun in irgendeiner Form suspekt.
Genau,
und dann, ja, steht am Ende ja auch immer noch diese Prophezeiung. Wobei ich in diesem Charakter, was da verhandelt wird, eigentlich ziemlich ansprechend finde, dass man auf Prophezeiung auch mal richtig viel nicht geben kann.
Ja, so ein bisschen ist das auch so. Und tatsächlich ist es ja auch, also diese zwei Welten, die uns in Hellboy vorgestellt werden, also einmal diese Welt des Arkanen, des Magischen und dann halt eben unsere banale Realität, die scheinen nach unterschiedlichen Mustern so ein bisschen zu arbeiten. Also immer wieder, wenn eben zum Beispiel Rasputin, der ihn ja heraufbeschworen hat für die Nazis, oder dann auch im zweiten Teil dann der Prinz Nuada, die gehen eigentlich immer so vor, dass sie sagen, das ist doch aber dein Schicksal. Also du bist quasi vorbestimmt halt eben der Schlüssel zu sein, um halt eben diese Welt zu zerstören. Du musst diesen Platz eigentlich einnehmen. Also sie argumentieren da im Grunde sehr deterministisch, das ist eigentlich deine Position. Warum nimmst du das nicht an? Und Hellboy sagt dann halt eben, naja, okay, es sind die Entscheidungen letztendlich, die ich treffe, die halt eben so meinen Platz bestimmen. Und ich möchte diese Welt nicht zerstören. Das ist nicht die Entscheidung, die ich treffen möchte.
Hashtag freier Wille.
Genau, ja.
Das ist das, was auch dann nochmal gegen Prophezeiung spricht. Du bist nicht das, wofür du vorgesehen bist oder wozu wir dich machen wollen.
Essentialismus nennt man das ja auch. Ja.
Und ich finde, das ist das Starke an den Filmen. Es wird dir nicht wie so eine Butter aufs Brot geschmiert, mhm, die leicht zu konsumieren ist, sondern es kommt immer so in Nebenbereichen. Also es ist ein stetiges Ringen um ihn.
Ja, genau.
Sowohl von denen, die ihn einsetzen wollen oder mit denen er da gegen das Böse kämpft, als auch von der dämonischen Seite, mhm, die ihn in das haben wollen, was er sein soll. So ein Weltenzerstörer. Ja. Aber es ist, und du hast die beiden ersten Teile von Guillermo del Toro gesehen. Ich habe mir vor einer ganzen Weile den Neil Marshall-Film nochmal angeschaut. Mhm. Der ein bisschen grober, der ist ein Tick grobschlächtiger, weil er sich ein bisschen mehr an Action orientiert und den Charakter aber auch ein bisschen kantiger noch macht. Mhm. Also er ist nicht so, er ist schon auch genauso lässig.
Ja.
Aber
ja, der Stil ist nicht so glatt von dem.
Genau. Hm. Der ist ein bisschen B-Movie-lastiger, ja, würde ich jetzt mal sagen, in der Art und Weise, wie der auch geschnitten worden ist. Und aber beide oder alle Filme machen es dir nicht so ganz leicht, immer zu sehen, ah, okay, der ist jetzt so, der funktioniert so, der funktioniert so, sondern er ist eine durchaus ambivalente Persönlichkeit, die sich dir als Zuschauer nicht so ganz sofort erschließt.
Ja, genau. Also das Interessante an ihm ist ja, dass er eigentlich ja im Grunde zunächst sehr einfach erscheint. Also er ist ja auch als Charakter so ein bisschen so angelegt. Er ist ein bisschen grobschlächtig, ein bisschen polterig oder sowas. Er ist auch jemand, der auch ein bisschen Aggressionsprobleme irgendwie hat. Aber wo wir dann eben auch merken, naja, okay, der kämpft aber auch eben halt sehr stark mit seiner Rolle irgendwie so ein bisschen. Er ist verliebt in eine Frau, kann es ihr nicht wirklich sagen. Also er wirkt eigentlich gerade sehr, sehr menschlich in so seinen Fehlern und in so seinen Schwächen. Er ist eigentlich fast der bessere Mensch oder sowas, muss man eigentlich sagen. Und genau, das ist dann halt so sein Problem eigentlich.
Und er ist allein.
Ja, beziehungsweise er hat halt ein paar magische Wesen um sich, die halt irgendwie sein Schicksal so ein bisschen teilen, die auch halt eben versuchen, die Menschheit eigentlich zu schützen, aber die natürlich auch versteckt werden müssen, sich, sagen wir mal, nicht so entfalten können in der menschlichen Gesellschaft, wie sie es vielleicht in der anderen Gesellschaft eigentlich könnten.
Und er ist plakativ auch so ein Macho auf der anderen Ebene.
Genau,
ne? Also er walzt ja auch durch die Szenerie.
Ja. Mhm. Hat auch ein Problem mit Autoritäten, was der zweite Teil auch sehr deutlich macht.
Ohne nach links und nach rechts zu schauen.
Ja, Es ist auch eigentlich, ich hatte oft das Gefühl, dass das auch eine Figur ist, die eigentlich auch, also nicht nur diese Gratwanderung zwischen diesen beiden Welten, die für ihn natürlich auch unterschiedliche Positionen bedeuten, aushandelt, sondern die auch so ein bisschen aushandelt, naja, wie viel Autorität, wie viel Verantwortung oder sowas möchte man eigentlich übernehmen oder so. Die Hellboy-Figur wandelt auch immer auf so einem Grad zwischen, naja, so einem kindlichen Spiel- und Zerstörungstrieb, der die Figur irgendwie so ein bisschen antreibt, aber auch diesen Punkt, dass er eigentlich Verantwortung übernehmen muss, dass er für die Leute, mit denen er zusammenarbeitet, irgendwie Verantwortung tragen muss. Das ist ja im ersten Teil ganz stark, wo er ja für den Tod dann auch einige der Agenten und Freunde, für die er verantwortlich ist, ja verursacht, aufgrund eben seines ja impulsiven Charakters. Und das ist etwas, was er auch lernen muss, also diese Verantwortung zu übernehmen. Aber gleichzeitig sagen uns diese Filme auch immer so, naja, man darf das auch nicht zu sehr, also nicht, er darf nicht zu sehr erwachsen werden, im Grunde genommen. Im zweiten Teil wird dann ja die Figur des Johann Strauss ihm so ein bisschen entgegengestellt, ein ektoplasmisches Wesen. Der wird quasi als der perfekte Bürokrat im Grunde beschrieben. Der macht alles immer nach den Regeln und der wird, ja, der gerät dann natürlich mit Hellboy sofort in Konflikt, weil die beiden halt komplett antagonistisch eigentlich angelegt sind. Ja,
wir haben einmal Ordnung und Struktur, planerisches Vorgehen und ja, zielgerichtet, zielstrebig sein. Und das andere ist dieser Zickzack-Kurs, der aus der Situation heraus reagiert und dem sich Zielsetzungen zuwider gestalten.
Ja, genau. Also eben auch, so, ja, ich glaube, dass bei Hellboy dann auch so ein bisschen drinsteckt, dass er sich da nicht allzu stark instrumentalisieren lassen möchte eigentlich. Also er möchte zwar im Grunde genommen ja die Menschen schützen, er möchte die Menschen schützen, die er liebt, möchte halt, muss dann eben auch zu Felde ziehen gegen im Grunde Kreaturen, die ihm vielleicht sehr viel näher stehen. Aber er möchte das nicht aus so einem, ja, autoritären Gestus machen oder sowas. Er möchte das nicht einfach nur machen, naja, weil es ihm halt eben gesagt wird, sondern, ja, er möchte das im Grunde aus persönlichem Antrieb eigentlich machen.
Man hätte diese Figur auch so pädagogisierend zeichnen können.
Ja, stimmt.
So ein bisschen so als jemand, ich komme nochmal so ein bisschen zu diesem Klischee und diesem mit dem Butter draufschmieren zurück. So dieses Vorzeigemodell für alles, das ist da, dem entzieht er sich aber. Ne? Also genau, die Zeichnung der Figur entzieht sich solchen Dingen absolut.
Genau, ich finde, dass das auch eigentlich so das Schöne an der Figur irgendwie so ein bisschen ist.
Was ist so zurückgeblieben bei dir von den Filmen von Guillermo del Toro?
Ich finde die eigentlich ganz interessant. Also die sind für mich, gehören die so ein bisschen zu den vielleicht besseren Comic-Verfilmungen, wo es ja doch viel Einheitsbrei irgendwie gibt. Die haben natürlich auch ihre Klischees und so ihre Formelhaftigkeit. Ich finde, dass die allerdings so eine ganz gute Gratwanderung hinbekommen, halt eben zwischen so einem, ja, also so der eigenen Handschrift, die Del Toro da mitbringt. Man hat auch das Gefühl, dass er schon sehr viel Interesse an dieser Welt und an diesen Figuren hat. Ich finde, er gestaltet das sehr, sehr liebevoll.
Das war auch die Top-Zeit von Del Toro damals.
Ja, ne? Genau, das ist wahrscheinlich so. Also gut, ich meine, jetzt ist er natürlich ein bisschen erfolgreicher dann mit Pan's Labyrinth oder sowas. Und jetzt ist, ja, hat er sogar Oscars bekommen. Also genau, das ist das Schöne irgendwie an den Filmen, also sie gleichzeitig aber auch sehr massenkompatibel einfach sind und natürlich sehr auf Action, Unterhaltung Wert legen, auch einen ganz interessanten Humor eigentlich haben. Die sind okay, die sind nicht immer super gut geschrieben, aber ich finde, dass sie eigentlich schon so ein bisschen durch die Detailfreude und die Liebe irgendwie auch ein bisschen hervorstechen.
Aber sie sind auch ein bisschen so eine Hybridform. Die sind
ein bisschen trashig sind sie auch, ja.
Ja, und so ganz als Blockbuster gezündet sind sie nicht.
Ja.
Sie hatten ja auch immer so eine, also der erste Teil war glaube ich, gerade so erfolgreich, dass er noch ein zweiter produziert werden konnte. Ja. Der war ja auch erfolgreich, aber alles so ein bisschen semi, also nicht so wirklich durchschlagend, was dazu geführt hätte, dass es leichter macht. Das war ja auch als Trilogie geplant, genau, ursprünglich war es Abschluss, also es war ein Abschlussfilm angedacht. Der dritte Teil, der jetzt 2019 noch hinterhergeschoben worden ist, hat ja dann wieder einen ganz anderen Ansatz. Der erzählt dann wieder so eine Origin-Story und war dann nicht so erfolgreich, aber gerade die ersten beiden, die waren so ein bisschen so eine Hybridform, fand ich damals. Mhm. Also sie waren als Blockbuster angedacht, sie sind ein bisschen Arthouse.
Ja.
Und ein, ja, ein bisschen Schmonzetter an manchen Stellen auch.
Ja, genau, finde ich auch. Also gerade im zweiten Teil oder sowas sind es auch so Sitcom oder ja, genau, so Melodram-Elemente, ja, auch nochmal sehr viel stärker. Auch ein bisschen ironisch auch durchaus irgendwie integriert. Die beiden Filme sind jetzt natürlich auch aus einer Zeit, wo diese ganzen Comic-Verfilmungen oder so auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckten. Also der erste ist von 2004, da man merkt bei dem ersten Film auch noch so ein bisschen, die Studios waren sich noch nicht so ganz sicher, wo sie irgendwie hingehen wollen. Das ist, da gibt es noch so eine Figur, die quasi so als so Stand-in für das Publikum so ein bisschen dient. Also da erkennt man noch so ein bisschen, okay, so diese Form der Akzeptanz, die Comic-Verfilmungen jetzt halt haben. Und jetzt sind sie halt riesengroß und sind gigantische Blockbuster. Ja. Das hatten sie da noch nicht. Hellboy ist wahrscheinlich auch eine etwas unbekanntere Figur. Und da war es aber, glaube ich, eine durchaus gute Entscheidung, Guillermo del Toro dafür zu gewinnen, der, glaube ich, dem auch da eine sehr passende Form eigentlich gegeben hat.
Kleine Randnotiz, weil wir beim Ende der Welt, bei der Hölle sind, das ist ja die Erzählung, die da immer mitschwingt. Wir haben Constantine, der Ende der 90er rauskam. Wir haben... werden wir nicht drüber sprechen, Schwarzenegger mit End of Days, der auch so einen apokalyptischen Charakter hatte. Könnte man mal überlegen, ob diese 2000er Jahre oder die End-90er, so gerade auch mit Hinblick vielleicht auf das Jahr 2000, also auf diesen Jahrtausendwechsel, nicht auch so ein bisschen apokalyptisch daherkamen.
Ja. Ja, genau das.
In der Filmerzählung so, ne? Also das findet man jetzt ja kaum noch, auch in den Comic-Verfilmungen. Natürlich geht es auch immer häufig ums Ende der Welt, weil irgendein Bösewicht oder sowas. Aber so dieses Apokalyptische, was auch so Motive der christlichen Erzählung mit aufgreift, die hat man eher seltener heutzutage.
Genau, würde ich auch sagen, dass die jetzt so ein bisschen eigentlich weg sind. Ja, ich glaube, dass es da schon so ein, naja, so ein Millennial-Thema irgendwie gab, dass das stärker vielleicht thematisiert hat in vielen Filmen. Es gab ja durchaus auch so eine kleine Okkult-Horror-Welle in den 90ern mit so Filmen wie dann auch Stigmata oder so. Ja. Also ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass eben so Ende der 90er bis dann eben frühe 2000er, dass da vielleicht schon so eine Faszination irgendwie in Hollywood dafür gab. Es gab auch das Omen-Remake, das glaube ich 2006 oder sowas dann irgendwie rauskam. Jetzt haben wir auch wieder so eine kleine Okkultismus-Welle eigentlich. Ja.
Und was mir an den Filmen immer noch auffällt, ist, dass sie auch noch so eine von der Ästhetik her, finde sie gut gealtert und von den Effekten her auch noch so gestaltet, dass nicht die Effekte das sind, was irgendwie tragen soll, sondern dass am Ende die Konstellation der Figuren und die Erzählung das ist, was trägt.
Ja.
Also die Filme sind ja schon ziemlich vollgepropft mit Effekten, aber sie dominieren die Filme nicht.
Es sind auch sehr viele praktische Effekte, die auch heute auch noch sehr gut aussehen, finde ich auch. Also gerade der zweite legt da auch noch mal ordentlich eine Schippe drauf. Ja. Klar, der hat auch noch mal ein bisschen mehr CGI und generell ein bisschen mehr.
Aber diese Goldene Armee, die sieht schon gut aus.
Die sieht noch ganz okay aus, obwohl die natürlich hauptsächlich natürlich am Computer entstanden ist. Ja, genau. Ich denke auch, finde auch, dass die Set-Pieces da eigentlich ganz gut aussehen. Der hat auch so einen B-Movie-Charme, den man ja bei Del Toro-Filmen auch häufig irgendwie findet. Das ist aber auch ganz gut eigentlich. Das, finde ich, braucht auch das Thema eigentlich, weil das schon ein bisschen albern eigentlich ist. Aber das funktioniert da. Und ich finde auch, dass der gerade eben durch eigentlich sein Figurenensemble eigentlich besticht. Also das ist etwas, was mir auch positiv in Erinnerung geblieben ist.
Wenn du, hast du eine Endgegnerfrage?
Ja.
Endgegnerfrage.
Und zwar habe ich mir überlegt, Hellboy ist ja eigentlich ein bisschen blöder Name oder sowas. Wenn du Ziehvater für eine Höllenkreatur wärst, was wäre denn dein Name?
Was mein Name wäre? Also, wenn ich Ziehvater wäre.
Dass sie ihn auch Hellboy nennen?
Ja,
oder?
Schwerer. Ja, Hellboy klingt so komisch. Ne?
Inferno Child.
Ja.
Oder einfach
Helmut.
Ganz normalen. Helmut. Einfach ein ganz normalen. Okay. Also,
ne? Ich hab da jetzt, könntest du denn sagen, ah, okay, Helmut. Oh, das ist ja auch ein ganz klassischer deutscher Name. Oh ja, wird so 1945 ganz klassischer. Ne? Wären wir schon wieder im Thema. Aber Helmut? Ja. Oh nee, Helmut wäre schon.
Ich habe ein bisschen befürchtet, dass du Helge sagst. Oder
ja,
sowas.
Ich hätte dich gebracht,
ich würde meinen Martin nennen.
Du kennst mich ja. In der Vorbereitung habe ich schon überlegt, ob ich so einen Wortwitz anbringe.
Aha.
So, habe ich jetzt aber, ich habe neben dir gesessen, habe kurz überlegt, ob ich es anbringe, ich habe es dann aber gelassen.
Wow, du hast einen Wortwitz verstreichen lassen.
Ja, hart, ne?
Mann.
Hart. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Aber Helmut vielleicht. Ich habe aber auch eine für dich. Ja, ich würde jetzt einfach, ich finde den Charakter so spannend. Meine Frage an dich wäre, wenn du aus der Hölle zur Erde hinaufsteigen würdest, aus dem Höllenschlund steigen würdest, was würdest du auf jeden Fall bei uns hier tun?
Auf jeden Fall, naja, ich müsste ja die Welt erstmal kennenlernen.
Ja, aber was, oder man kann ja auch andersrum reden, was würdest du dir nicht entgehen lassen?
Also
von all den Attraktionen, von die wir Menschen dir zu bieten haben.
Oh, okay, das ist schwierig. Achterbahn fahren.
Achterbahn fahren? Okay, ich hätte jetzt gedacht, sowas wie.
Ich nehme nichts Philosophisches.
Eine Woche Arthouse-Film im Kino. Nonstop, das kann er
Filme
ja nicht.
Filme gucken, okay. Klar, würde ich jedem Höllenwesen empfehlen.
Es ist schon geil.
Aber so Achterbahn fahren. Ich bin ja ein großer Achterbahn-Fan, muss ich dazu
sagen. Das glaube ich, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, das sagen die meisten irgendwie oder so. Weil ich auch eigentlich ein kleiner Schisser bin, aber da habe ich immer Bock drauf.
Diese fast 180 Grad Steilwände, die sind hart.
Ja.
Die sind wirklich hart. Bei einem Fallschirmsprung, wenn du runterspringst und das Flugzeug verlässt und dich ein bisschen drehst, da hat man ja auch dieses Bauchgefühl.
Ja.
Bei einem Fallschirmsprung verflüchtigt sich das irgendwann,
kann
sodass
sein,
du so ein bisschen fokussieren kannst auf Luft und Atmosphäre, wenn du da auf die Erde zurast und alles noch klein ist und immer größer wird. So, bei den meisten Achterbahnen kommst du zu diesem Gefühl nicht.
Ja,
das heißt,
stimmt,
du findest, steckst die ganze Zeit in dieser
hast ja auch immer die
ich muss mich übergeben
genau, du hast,
Situation fest, dieses dass sich dein Magen hebt. Ja.
Ja.
Was einen gewissen Reiz hat. Okay, du würdest Achterbahn fahren. Stark. Helge. Ja, danke, dass du da warst.
Na klar.
Wir sehen uns demnächst.
Bei der nächsten Folge.
Ciao. Ciao.